Wenn man durch die Läden durchgeht, dann merkt man schon, es ist schon überall ganze Weihnachtsdeko und es fängt schon recht an. Es ist Adventszeit, es kommt. Man sieht es überall. Ja, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu der Advents- und Weihnachtszeit, ihr wahrscheinlich auch. Oder viele von euch. Weil auf der einen Seite geht es ja wirklich praktisch nur ums Geschäft. Für viele ist das die wichtigste Zeit im Jahr nicht, weil Jesus mal auf die Welt gekommen ist, sondern weil das die beste Zeit ist, wo die Leute dann Geschenke machen. Und das Ganze drum und dran ist schon problematisch. Es kommt ja auch nicht aus der Bibel, die ganze Geschichte. Auch das mit der Geschenklemacherei kommt in dem Sinne ja auch nicht aus der Bibel raus. Im Gegensatz zu Kreuz und Auferstehung, schon bei jedem Abendmahl hat Jesus eingesetzt, dass wir daran denken sollen, das, was er für uns tun hat. Also das ist immer wieder gefeiert worden. Bei der Weihnacht ist es schon noch fraglich, auch der Zeitpunkt ist ja völlig nicht klar, wann ist Jesus geboren. Wenn er gekreuzigt und auferstanden worden ist, das ist klar, das steht. Das war damals im Passafest gewesen. Wir wissen nicht genau den Tag, aber wir wissen, weil sie ja das immer ein bisschen verschiebt. Aber im Grunde, nein, stimmt nicht, im Hebräischen verschiebt es nicht. Jetzt habe ich gerade etwas Falsches erzählt. Im Hebräisch ist es nämlich immer der 14. vom ersten Monat, wo das Passa gefeiert wird. Also im Grunde genommen kann man es sogar genau sagen vom hebräischen Kalender. Wenn Jesus gestorben ist, wenn er auf die Welt gekommen ist, wenn er geboren ist, das wissen wir nicht. Die ganze Geschichte vom Weihnachtsrummel kommt eigentlich mehr aus dem Heidentum, aus der Geburt vom Sonnengott. Darum ist ja der Zeitpunkt gewählt worden, um den kürzesten Tag herum, wo dann quasi der Sonnengott wieder neu geboren wird. Und da ist vieles ist ja reingenommen worden von den heidnischen Traditionen ins Christliche rein. Ja, sollen wir jetzt Weihnachten abschaffen? Ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, zum bewusst andere Akzente zu setzen. Weil auf der einen Seite ist die Adventszeit irgendwo auch eine Chance. So sehr die ganze Geschäftlichmacherei im Zentrum steht, ist doch ein Geheimnis, dass viele Leute irgendwo speziell offen sind. Auch vielleicht auch wegen der dunklen Jahreszeit, wegen dem, auch wegen der Weihnacht. Es ist spannend, es ist manchmal auch eine emotionale und auch geistliche, irgendwo ganz besondere Zeit, die Adventszeit, ist schon noch enorm. Ich glaube auch Kliniken, psychiatrische Kliniken haben nie so viel Betrieb wie in dieser Zeit. Und viele Leute haben auch Angst, es ist auch vieles emotional. Ich denke, dass wir, wenn wir die Adventszeit bewusst nehmen, als eine Zeit, wo wir uns wieder bewusst werden, dass Gott Mensch geworden ist, dann, glaube ich, ist es eine gute Sache. Es ist aus Gottes Sicht eigentlich nach der Schöpfung eigentlich das wichtigste Ereignis überhaupt. Also mindestens, was in der Bibel offenbart ist. Wenn ich sage von Gottes Sicht, ich sehe ihm nicht in Karte. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist am Anfang von der Bibel ist der Schöpfungsbericht. Und das ist für uns Menschen natürlich zentral. Dort hat alles angefangen. Und nachher das nächste entscheidende Ereignis ist, dass Gott selber Mensch geworden ist. Das ist ja wirklich, ich denke, ich werde das erst erfassen, wenn ich mal bei Jesus bin und wirklich dann aus seiner Perspektive checken, was das echt bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Das grösste Eingreifen von Gott. Und das ist ja in den Evangelien beschrieben. Und im Lukas-Evangelium fängt es so an, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben. Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben. Tönt noch speziell. Geschichten, ja. Die Geschichte, dass Jesus in die Welt hineingelaufen ist, dass man ihn gesehen hat, gehört hat, 12 Jünger gesammelt hat, noch viele mehr Anhänger gehabt hat, dass er am Schluss am Kreuz, also abgelehnt worden ist, am Kreuz gestorben und auferstanden. Die Geschichten, aber was ist denn eigentlich mit diesen Geschichten? Menschen haben ja gerne Geschichten. Da steht, viele haben schon berichtet. Und es hat schon damals ganz unterschiedlichste Berichte gegeben. Ich picke ein Beispiel aus, das sogenannte Thomas-Evangelium. Das ist ein bisschen später geschrieben worden. Das ist das Kindheitsevangelium nach Thomas. Das gibt ganz viele verschiedene Versionen von dem Thomas-Evangelium, weil das ist immer wieder erweitert worden. Da sind immer wieder Sachen dazu gedichtet worden. Es hat von den Kirchenvätern nie anerkannt gewesen als echtes Wort Gottes. Aber geschichtlich über Jesus hat es natürlich viele gegeben. Das ist so. Es fängt an, wo Jesus 5-jährig war, da soll er an einem Bach gespielt haben und aus Lehm Vögel geformt haben und dann die fliegen haben. Oder dann steht da drin im Kapitel 2, dass Spielkameraden ihn geknickt und gestört haben und geschubst haben. Da hat er sie verflucht und dann sind jetzt gerade tot umgekehrt. Oder einmal hat Jesus auch ein gestorbenes Kind und sogar noch jemand aus der Nachbarschaft, ein Bauarbeiter, der verunglückt ist, vom Tod auferweckt sollen haben. Er soll einen Mann geheilt haben, der sich mit einer Axt verletzt hat. Oder sein Bruder, der Heger, von einem Schlangenbiss geheilt. Und offenbar hat er für die Mutter ein Problem gelöst. Er hat einen Krug verschlagen und dann hat er einfach das Wasser in seinem Gewand ins Haus hineingetragen. Oder der Vater ist ja Zimmermann gewesen, der Josef, hat mal ein Brett kurz abgeschnitten und dann hat Jesus einfach gestrickt und dann sind seine Arbeit gerettet. Wunderschöne Geschichte, hä? Das sind alles so die Geschichten aus dem Thomas-Evangelium. Wo der Lukas das geschrieben hat, hat es das noch nicht gegeben. Eine spannende Schrift, die ist auch nicht in der Bibel, das ist vom Flavius Josephus. Der Flavius Josephus hat geschrieben vom jüdischen Krieg. Er ist ein römischer, wie soll man dem sagen, eigentlich ein Bücherautor oder wie ein Journalist gsi damals, der einfach die Nachrichten aufgeschrieben hat. Und er hat ja das grosse Werk geschrieben vom jüdischen Krieg. Das ist nach 93 nach Christus verfasst worden, also noch relativ in der ersten Generation, 93 nach Christus, hat mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Apostel Johannes noch gelebt. Und vielleicht auch noch andere von den Jüngern, weil im Jahr 2:33 ist ja Jesus am Kreuz gestorben, also 60 Jahre später ist das gewesen. Da hat es noch Augenzeuge gegeben. Und er schreibt da, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorausgesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Ich habe es vorhin unpräzis gesagt, der Josephus ist jüdischer Herkunft, aber er hat für die Römer hat er das aufgeschrieben gehabt, das Buch, der jüdische Krieg. Er selber ist aber nicht Christ gewesen. Er hat einfach darüber geschrieben. Also er hat nicht Interesse gehabt, quasi etwas Schönes zu schreiben, sondern er hat schlicht einfach geschrieben, was dort die Leute erzählt haben und was er gehört hat. In dem Sinn ist das die einzige außerbiblische Quelle, wo sehr zuverlässig ist. Ja, die Frage ist ja eben, wenn man so die Geschichte anschaut, was ist jetzt wirklich passiert? Der Lukas, er selber, hat geschrieben. Der Lukas, er ist selber nicht Jude gewesen, er ist Griech gewesen. Er ist aber Christ gewesen, er hat den Paulus begleitet unterwegs. Also er hat die ganze Geschichte mit Jesus nicht selber erlebt, weil er hat gar nicht dort in Israel gewohnt. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte an ein paar Stellen, dass so die sogenannte Wir-Bericht, wo der Lukas dabei war, von Kapitel 16 weg, ist er dann selber dabei gewesen. Das vorher hat er auch einfach von den Berichten her aufgeschrieben. Und er schreibt an einen Theophilus. Wir wissen nicht, wer der ist. Vermutlich ein einflussreicher Mann, vielleicht ein einflussreicher Christ. Ich habe mal eine Auslegung gelesen. Theophilus könnte der Anwalt gsi von Paulus. Wo der Paulus in Rom vor dem Richter gsi isch, ist es darum gegangen, dass seine Geschichte angeschaut wird. Und dunkt mir noch spannend, also das kann man nicht beweisen, aber es könnte noch sein, dass der Theophilus das so wissenschaftlich erkundet hat, ganz genau, um all die Fakten zusammentragen. Wissen wir aber nicht genau. Was schreibt er da? Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt waren, haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Also der Lukas, der hat eigentlich geschafft, wie er heute ein Journalist schafft. Was hat er gemacht? Er hat alles ja nicht selber erlebt, aber er ist gegangen, geht die Leute interviewen. Er ist offenbar auch in Israel gsi. Er muss dort gsi sein, weil er beschreibt, dass er die selber befragt hat, wo das erlebt haben. Einige von den 12 Jüngern wahrscheinlich. Denn wer er mit Sicherheit auch interviewt hat, ist Maria. Darum weiss er die ganze Geburtsgeschichte. Das haben ja alle 12 Jünger nicht mitbekommen. Das steht jetzt nicht direkt da. Aber es ist anzunehmen, wie alt war Maria etwa, wo Jesus gekreuzigt und auferstanden ist? Oder wo er die Welt verloren hat? Das war alles im gleichen Jahr. Wie alt war Maria etwa? Ja, so um die 50 herum, genau. Und wo der Lukas sein Evangelium geschrieben hat, war er ja unterwegs mit dem Paulus. Und das war vielleicht 10, 20 Jahre später, so Grössenordnung. Also gar nicht so viel später. Dann ist Maria, wo der Lukas Maria interviewt hat, ist sie vielleicht 60 gewesen, höchstens 70. Ja, also da weiss man schon noch, was man erzählt, oder? Da kann man sich schon noch erinnern in dem Alter. Also da hat der Lukas die Geschichte aufgeschrieben, wie sie ihm die Leute erzählt haben. Und ich bin ziemlich sicher, der Lukas bringt auch viel Aspekt von Frauen drin in seinem Evangelium, dass er Maria und auch andere Frauen, die mit Jesus mitgegangen sind, auch interviewt hat. Die Jünger, die anderen, Matthäus, Johannes, die haben ja aus ihrem eigenen Erleben herausgeschrieben. Matthäus hat etwas vom Anfang auch geschrieben, von der Weihnachtsgeschichte, die Geschichte nämlich mit dem Josef und mit dem Traum und mit den Weisen, wo gekommen sind aus dem Osten, das hat er ja nicht erlebt. Sondern ich weiss nicht, wer es dem Matthäus erzählt hat, die ganze Geschichte. Wahrscheinlich sind die Geschichten bekannt gewesen. Wahrscheinlich hat man das einfach auch so kennt und er hat es aufgeschrieben. Und der Lukas, der bringt das so detailliert alles, das kann er nur von der Maria wissen, denke ich. Ja, warum ist das so wichtig? Ja, warum ist denn das so wichtig? Am Schluss begründet das eigentlich selber und sagt, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also es ist eben schon noch gar nicht so unwesentlich. Oder es gibt viele Geschichten. Wenn jetzt die Geschichten von Jesus, wenn das Legende wären. Und im Grunde genommen ist ja darum auch die Bewegung von der Freien Evangelischen Gemeinde entstanden, weil um 1850 herum die wissenschaftliche Theologie, die streng wissenschaftliche Theologie, die ganze Bibelkritik anhand von rein wissenschaftlichen Kriterien angeschaut hat. Und alles, was der menschliche Ratio nicht kann einordnen, das ist ins Reich der Mythen und Märchen abgetan worden. Das ist eine ganz starke Bewegung. Es war die Zeit, wo auch die Evolutionstheorie aufgekommen ist, wo man einfach Gott versucht hat abzuschaffen und die menschliche Wissenschaft ist an oberster Stelle von allem gestanden und der menschliche Verstand beurteilt alles. Das ist eine brutale, von mir aus gesehen, brutale Überheblichkeit vom Mensch in dieser Zeit gewesen. Und in der reformierten Theologie, in der Schweiz vor allem, er hat das ganz stark Einzug gehalten. Und die Professoren, die haben jetzt wollen streng wissenschaftlich sein. Und die da die Märchen von der Jungfrauengeburt und von, dass Jesus auf dem Wasser läuft und dass er Brot vermehrt hat, wo die Sachen erzählt haben, die sind belächelt worden. Es hat einmal eine Osterpredigt gegeben, auch in dieser Zeit von einem Pfarrer, wo dann schlussendlich Quintessenz, er hat den Prediger von der Frau, die am Sonntagmorgen, am Ostermorgen ans Grab gegangen sind. Und seine Moral von der Geschichte war, wie gut und gesund das ist, wenn man einen Sonntagmorgen Spaziergang macht. Das ist schlussendlich noch die ganze Botschaft, die er hatte. Weil alles mit Auferstehung und so, er sagt, der hat dann einfach erklärt, Jesus ist, er aufersteht immer, wenn ein Mensch an ihn glaubt. Ja, das. Goethe aufersteht er jedes Mal, wenn man den Faust liest, oder? Also so in dieser Art haben sie die Auferstehung erklärt und als Reaktion hat es Leute gehabt, die gesagt haben, aber wir erleben das, was da in der Bibel steht. Und das sind nicht Märchen. Und sie sind dann rausgemobbt worden aus der Kirche, das ist vor allem im Kanton Bern passiert, und haben dann eine neue Bewegung gegründet. Da ist die Freie Evangelische Gemeinde und auch andere Bewegungen, Kishona-Gemeinde und so sind in dieser Zeit entstanden. Das einfach zu dem. Ja, die Frage ist ja, sind die Evangelien wie Thomas-Evangelium? Es gibt die Schriften, oder? Das ist keine Frage. Viele haben geschrieben über Jesus und fantasiert, was da alles noch könnte passiert sein. Ja, die Frage ist, wenn das alles Legenden sind und Mythen, es gibt ja viel, oder? Auch die Legende vom vierten König, oder so Legenden von Hirten, die an der Weihnacht sind und als Krippenspiel sind die sehr geeignet und sind schöne Geschichten und man kann sich auch etwas draus nehmen. Ich denke, man darf die Art als Gleichnis von mir aus gut auch mal in die Mitte stellen und etwas daraus lernen. Aber es ist eben gleich ein gewaltiger Unterschied, oder? Die Legende vom vierten König, die ist schon schön. Aber die Frage ist, was ist daran wahr? Bei einer Legende ist ja immer ein Kern wahr. Wahr ist nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und er ist ja dann gekommen, ist zu spät gekommen, 30 Jahre zu spät und ist dann, hat dann Kreuzigung miterlebt. Das ist von dort her eine spannende Geschichte. Aber ja, man muss sagen, ja, Hauptsache der Kern stimmt doch, oder? Ich meine, wenn wir jetzt so die Schweizer Geschichte anschauen, ob es den da gegeben hat, wissen wir ja auch nicht. Also wahrscheinlich hat es ihn schon gegeben. Aber da hat ja der Schiller hat da eine schillernde Geschichte verfasst vom Wilhelm Tell. Und es ist nicht ganz sicher, ist das mit dem Äpfelschuss und alles wirklich genauso passiert. Wichtig ist doch der Bundesbrief. Der ist in Schweiz, im Museum. Also der Bundesbrief, der ist authentisch, der stimmt. Also man muss doch einfach das Wichtigste nehmen und der Rest ist ja nicht so wichtig, ob jetzt das alles auch gestimmt hat. In der Eidgenossenschaft ist das so. Wir wissen nicht alles genau. Sogar die Schlacht vom Angarten wird da sehr in Frage gestellt, ob das alles so war. Wie ist jetzt das? Wenn die Geschichten von Jesus einfach, ja, so auch, das sind einfach so ein bisschen Legenden, zum Teil wird es, denke ich, schon Kernware haben, aber es ist nicht alles so, man kann nicht alles ganz so genau nehmen. Wenn das so ist, wenn das Legenden sind, dann können wir einfach die schönen Geschichten nehmen und sagen, mol, das ist eine schöne Geschichte, die nehme ich für mich. Und das ist jetzt eine weniger schöne Geschichte. Ah, die hat wahrscheinlich jemand erfunden. Die nehme ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt auf die Seite legen. Oder auch die Aussagen von Jesus, gell? Die schönen Sätze, wo Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, das nehme ich, oder? Aber wenn Jesus gesagt hat, wer nicht an mich glaubt, der wird es ewig leben nicht sehen. Ja, das hat sicher später erst einer dazu gedichtet. Aber so wird mit der Bibel umgegangen. Wenn das wirklich passiert ist, wenn das, wo, jetzt muss ich gerade schnell schauen, gehen wir nochmal zurück da zum Lukas. Wenn das wirklich wahr ist, was da in der Bibel steht, und wir sehen, offensichtlich ist das im Lukas nicht gleich gewesen. Weil er schreibt es genau. Ich habe es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe. Und oben steht, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Also der hat vor allem, der Apostel sind da gemeint. Also ihm ist ganz wichtig, dass alles, was er aufschreibt, wirklich stimmt. Und dass man sich, und am Schluss, damit du den sicheren Grund, das Fundament von der Lehre weisst. Und ich finde es so fantastisch, dass wir das Lukas-Evangelium haben. Und das ist so der, ich muss sagen, jeder Wissenschaftler müsste das ernst nehmen. Wenigstens das müsste er ernst nehmen. Ich finde es tragisch, dass sie es zum Teil nicht machen, weil ihre Philosophie eigentlich über dem steht. Nein, wenn das passiert ist, dann hat das Konsequenzen. Wenn das, was in dem Neuen Testament steht oder in der Bibel steht, wirklich wahr ist, dann ist das verbindlich. Dann sind die Aussagen von Jesus über Rettung und verloren sie über Himmel und Hölle. Dann müssen wir das ernst nehmen. Dann stimmt das auch. Wenn Jesus Gott ist, dann stellt uns das vor die Wahl. Entweder wir akzeptieren ihn als Schöpfer und Herr von unserem Leben und beugen uns ihm, auch so wenn er uns sieht, nämlich als Sünder, die den Himmel nicht verdient haben, sondern Rettung brauchen. Entweder wir akzeptieren das oder wir lehnen ihn bewusst ab. Wenn das Legenden sind, ist das so viel einfacher. Da kann man sagen, oh, das weiß man ja eh nicht so genau, oder? Ich nehme jetzt mal das, was mir passt. Wenn es keine Legenden sind, dann haben wir keine Berechtigung, um einfach rauszublicken, was uns passt. Dann müssen wir das ernst nehmen, von A bis Z, was da steht. Das Lukas-Evangelium zeigt das so klar. Die anderen drei Evangelien, die direkt oder indirekt von Augenzeugen geschrieben sind, das Markus-Evangelium. Markus selber weiß man nicht, ob er dabei war. Er war nicht einer der 12 Apostel gewesen. Er könnte sein, dass er zum Teil auch zum Jüngerkreis gehört hat. Das ist aber eine Geschichte für sich. Aber man nimmt an, dass er die Aussagen von Petrus, also seine Predigten, aufgeschrieben hat. Und es ist ja schon spannend, dass Matthäus, Markus, Lukas, auch Johannes sich ja nicht widersprechen, sondern jeder hat von einer anderen Seite her das geschrieben. Ähnlich ist es aber auch mit anderen. Nehmen wir den Petrus. Auch für den Petrus ist das total entscheidend gewesen. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Das ist für den Petrus total entscheidend gewesen. Wir haben nicht einfach Geschichten erfunden. Es sind nicht Fabeln. Es sind nicht erfundene Sachen, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit unseren eigenen Augen gesehen. Johannes schreibt es auch im Johannesbrief, was unsere Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben, was unsere Ohren gehört haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Das ist so wichtig. Die Aussagen über Jesus, von sich, wer er ist. Ich bin der Weg, nicht ein Weg, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit. Das Leben, das ist so, das sind so krasse Aussagen, die meisten Leute nehmen das einfach nicht ernst. Aber wenn das wahr ist, dann ist er der, wo die Welt richten wird. Und es ist wahr. Auch die Aussagen über uns, von Jesus. Wenn das wahr ist, dann tun wir gut daran, wenn wir die Aussagen von Jesus über uns, wer wir sind, wenn wir die ernst nehmen. Und auch die Aussagen über Beziehung zu ihm, was wir in ihm können haben. Übrigens auch der Apostel Paulus betont das. Heute nehmen wir einfach mal die. Nein, zuerst noch Johannes. Die Aussage, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus hat das hat ja Jesus selber gesagt. Johannes 3 ist das Gespräch von Jesus mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus. Das sagt Jesus selber und er sagt das so klar und deutlich, dass es entweder oder gibt. Wer an ihn glaubt, wer sich voll auf ihn einlässt, der hat das ewige Leben. Aber wer ihm nicht gehorsam ist, also wer ihm nicht nachfolgt, wer nicht macht, was er sagt, der wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Weil es ist ja so, Gott ist zornig über die Welt. Gott ist zornig über jeden Mensch, der nicht so lebt, wie er sollte. Ist auch verständlich. Also ich bin selber manchmal mal recht zornig über das, was in dieser Welt läuft. Gott noch viel mehr, weil er alles sieht. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ähnlich redet Paulus von der Auferstehung. ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Es ist so ein wunderschönes Auferstehungskapitel im 1. Korinther 15. Es ist nicht einfach, ja, man weiß das nicht sicher, da haben einfach Leute erzählt. Paulus hat es ja nicht selber erlebt. Er ist erst nachher zum Glauben gekommen, aber Jesus ist ihm begegnet und er hat sogar in einer Vision können bis in den dritten Himmel hineingehen und hat vieles miterlebt. Er hat Sachen gehört, die er nicht hat können mit eigenen Worten weitergeben. Er hat vieles gesehen und er sagt, und es ist total wichtig, wenn das nicht stimmt, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir alles vergessen. Wenn das Mythen und Märchen sind, dann müssen wir nicht mehr da zusammenkommen, dann bringt es nicht, dann kann jeder selber wursteln. Wenn das aber wahr ist, hat es Konsequenzen. Wenn die Geschichte stimmt, kann ich nicht so weiterleben wie bisher. Paulus drückt das an einer anderen Stelle, das ist jetzt noch die letzte, die ich bringe, auch mega stark aus. Ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also wenn die Worte in den Evangelien, wenn das, was Jesus uns da mitteilt, wenn das stimmt, dann gehört mein Leben nicht mehr mir. Dann kann ich nicht mehr so weiterleben, wenn ich bis jetzt gelebt habe oder wenn ich will. Sondern dann habe ich einen Auftrag bekommen von Gott. Dann hat er einen Auftrag, dann stimmt es, dass er einen Auftrag für mein Leben hat. Und zwar einen wunderschönen Auftrag. Es geht ja da nicht um etwas Bedrohliches. Sondern er hat einen wunderbaren Auftrag für jeden einzelnen Mensch. Er hat uns ewige Leben parat. Und das ewige Leben fängt schon jetzt an. Wenn wir uns auf ihn einlassen, werden wir neu geboren. Und wir sind jetzt schon ein Teil von der Ewigkeit. Unseren Körper werden wir einmal noch verloren. Aber innerlich, der innere Mensch, der ist jetzt schon in der Ewigkeit. Oder lebt jetzt schon ewig. Das unvergängliche Leben hat schon angefangen. Das sind wunderbare Zusagen. Und Gott hat jedem von uns einen Auftrag, nämlich mitzuhelfen am Bau von seinem Reich, damit auch noch andere, schlussendlich gibt's das, ist das eine Ziel, alles, was wir machen, damit auch noch andere Menschen können erkennen, dass dass Jesus lebt. Wenn ich heute Morgen noch gegangen bin, Schneeschaufeln, dann sage ich, ja gut, was bringt das Jesus? Doch, mir ist es wichtig, dass die Leute, die dort in der Quartier wohnen, zufrieden sind mit ihrem Abwart. Weil die genau wissen, dass er der Pfarrer von der FG ist. Und ich weiss, wenn ich eine gute Arbeit mache, dann bin ich gute Werbung für Jesus. Wenn ich schlechte Arbeit mache, dann reden die Leute schon schnell schlecht über einen. Das kennen wir, oder? Also ich will nicht besonders Grund geben. Eigentlich alles, was ich mache, will ich für das machen, damit letztlich damit Menschen Jesus kennenlernen, egal was. Manchmal denke ich nicht dran, klar. Aber das ist unser wunderbarer Auftrag. Und gell, wenn das wahr ist, was da drinnen steht, dann rechnen wir damit, dass Jesus wiederkommt. Der wird eines Tages, wird er uns evakuieren, bevor es ganz schlimm wird auf dieser Welt. Ich meine, das im letzten Buch von der Bibel, was da alles steht, was alles Schlimmes auf die Welt zukommt, das stimmt alles. Wenn wir alles ernst nehmen, es wird so kommen. Ich meine, vieles zeichnet sich ja schon ab von Naturkatastrophen und Kriegen und so. Also gerade in letzter Zeit wird ja wieder aufgerüstet, das klopft und tätscht. Ich hoffe, es klopft und tätscht noch nicht so schnell. Aber es wird kommen. Weil es da drinnen steht, weiss ich das. Und bevor wir es nicht mehr aushalten, irgendwann wird Jesus all die zu ihm gehören, wegnehmen, entrücken. Ich sage dem einmal evakuieren. Und die anderen sind arm dran, die zurückbleiben. Da wird dann so viel beschrieben in der Mitte von der Offenbarung, dass es einfach schlecht wird. Kein Mensch glaubt es da in unserer Gesellschaft, ich weiß. Das ist manchmal auch ein Leiden. Aber ich finde es ein super Privileg, dass ich das erkennen durfte. Hey und liebe Leute, so wie der Lukas das Evangelium erforscht hat und aufgeschrieben hat, das ist zuverlässig, auf das können wir uns verlassen. Jesus hat ja auch selber da davon geredet, steht da im Lukas-Evangelium. Ja, Advent ist für uns nicht einfach das Warten aufs Christkindli und auf Gepäckli. Und sich Kopf zerbrechen, was man könnte noch am Onkel Max schenken. Für uns ist Advent die Erwartung, Jesus wird wiederkommen. Das ist genial. Wir können uns darauf verlassen. Und es stimmt. Wir werden uns in den nächsten Sündigen nochmal ein bisschen mit dem Lukas-Evangelium befassen. Den nächsten Sonntag geht es darum, dass Jesus eigentlich unter das Gesetz gestellt worden ist. Darüber nächsten Sonntag geht es dann um den Glauben. Was für eine wichtige Rolle schon in der Vorgeschichte, bevor Jesus gekommen ist, schon den Glauben gespielt hat. Und so werden wir da ein bisschen die Vorgeschichte jetzt in der Adventszeit anschauen. Möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Bibel so vermittelt hast. Die ist nicht einfach als Buch vom Himmel gefallen, sondern da haben die Menschen Triebe von deinem Geist und Triebe von einer Sorgfalt wirklich die Sachen aufgeschrieben, dass wir auch, wenn wir unseren Verstand einschalten, wissen, auf das können wir bauen. Das stimmt, das ist wahr. Danke für dein Wort. Und danke, dass wir es dürfen immer mehr kennenlernen, forschen, uns interessieren, was ist, wie denkst du über uns, was hast du für einen Auftrag, was kommt auf uns zu. All das hast du uns vermittelt. Danke vielmals dafür. Amen.